Morgen, Geschwister. Der Start heute war schon wieder sehr holprig. Ich wollte das Blatt eigentlich noch ausdrucken bei mir daheim und der Drucker hat ungefähr genauso gut funktioniert wie der da hinten, nämlich nicht. Und der Gabriel ist dann nochmal heimgefahren, hat das für uns ausgedruckt, also vielen Dank.
Der Dad.
Also richte ihm ganz liebe Grüße aus. Das passt ja gut zu dem Thema heute, Gaben und Dienst in der Gemeinde. Danke, dass ich da auf einen Dienst zurückgreifen konnte. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als wir die Gemeinderäume hier umgebaut haben? Also für mich war das eine sehr bewegende Zeit und intensive Zeit. Besondere Zeit, Gemeindebau in echt erleben. Also ich weiß noch, wie wir da hinten, wo jetzt der Stillraum ist, mit Schweiß und Tränen den Linoleumboden rausgestemmt haben. Und Wände eingerissen haben, Wände aufgebaut haben, gestrichen haben, gefliest haben und am Ende haben dann die Frauen alles so wunderschön eingerichtet. Aber in dieser Zeit haben wir nicht nur äußerlich das Gemeindehaus gebaut, sondern haben wir innerlich die Gemeinde gebaut. So ist mir diese Zeit vorgekommen. Viele Geschwister haben einen Dienst gehabt, wir haben das damals mal gezählt, es waren glaube ich 30 Geschwister in Kinder-, Jugend-, Jungschau-Dienst mit dabei. Wir haben Putzteams gehabt, Predigtdienst, Gottesleitungsdienste, Büchertisch, Hauskreise und vieles, vieles mehr. Und unser Ziel, unser gemeinsames war klar, wir wollen nicht nur dieses Gemeindehaus bauen, sondern wir wollen Gemeinde bauen. Wir haben echte Steine, Mörtel, Beton und Rigips verbaut, aber wir sind auch zu Christus gekommen als die lebendigen Steine, um uns zu erbauen zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, Gott dazu bringen, geistliche Opfer, die ihm wohlgefällig sind. Und irgendwie habe ich mich nach dieser Zeit zurückgesehnt, als ich darüber nachgedacht habe, bis mir dann aufgefallen ist, naja gut, Gemeindebau heißt ja nicht, dass wir nur dieses Gebäude hier bauen, sondern Gemeindebau ist immer mit uns allen und Gemeindebau bist du ganz persönlich. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber dadurch, dass Gott dir Gaben gegeben hat, und du sie einsetzt, baust du mit am Leib Christi. Und darum soll es heute gehen. Wir möchten uns ein bisschen Gedanken machen heute über Gaben und Dienst in der Gemeinde. Und das ist sehr einfach zu merken. Es gibt vier Texte, die da wichtig sind. 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Und wir werden einen Streifzug machen durch alle diese Texte. Wir können nicht ins Detail gehen, aber einige wichtige Punkte möchten wir uns erarbeiten. Als erstes können wir aufschlagen 1. Korinther 12. Das ist wohl der wichtigste Abschnitt und bei dem halten wir uns ja länger auf. 1. Korinther 12, Vers 1. Erster Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1. Schau, die Überschrift erklärt uns das Thema: Viele Gaben, ein Geist. Und Paulus leitet das Thema über die Gaben des Geistes ein mit folgendem Satz, Vers 1. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Also Paulus war das wichtig, dass er die Gemeinde auch unterweist, was gibt es überhaupt für Gaben, wie kann man die einsetzen, dass das allen dient. Und genauso hat er eben die Korinther hier gelehrt. Und ja, die Korinther, das war eine Gemeinde, die waren reich, wahrscheinlich im finanziellen Bereich, aber vor allem auch reich an Gaben. Ich lese euch mal vor, wie Paulus diese Gemeinde beschreibt. Müsst ihr nicht aufschlagen, aber es steht im ersten Kapitel im Korintherbrief. Dass ihr durch ihn, also Christus, in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Also in der Gemeinde Korinth hat es alles gegeben an Gaben. Und das nicht nur irgendwie einfach, sondern sie haben wirklich ein Reichtum gehabt an Brüdern und Schwestern, die gesegnet waren und ausgerüstet waren von Gott mit geistlichen Gaben. Und danke. Und gleichzeitig ist es auch interessant, dass Paulus diese Gemeinde als fleischlich bezeichnet, als unreif, als unmündig. Und in Unkenntnis über ihre Gaben. Da sieht man auch, dass eine Gemeinde, wo es viele Gaben gibt, dass die nicht unbedingt sehr geistlich sein muss. Im Gegenteil, die Korinther sind oder waren fleischlich. Also Paulus musste sie lehren, ihre Gaben richtig in der Gemeinde einzusetzen. Und wie das funktioniert, dafür braucht Paulus ein Bild, das wir aus der Bibel sehr gut kennen, wo es für die Gemeinde steht, nämlich der Leib, also ein menschlicher Körper. Und der Leib hat ein Haupt, wie wir auch ein Haupt haben, und das ist Christus. Und wir, die Geschwister, die wir heute hier sitzen, wir sind Glieder an diesem Leib. Und wir hängen eins an dem anderen. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man den Menschen mal betrachtet, mit all seinen Organen und Funktionen, wie dieses Zusammenwirken perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und egal, wo du schaust, jede Zelle in dem Körper, in deinem Körper, egal wo die ist, ob die im Auge ist oder im Zeh, sie alle haben die gleiche genetische Information, dieselbe DNA. Und eigentlich, rein technisch gesehen, wäre es möglich, aus jeder Zelle des Körpers wieder einen ganzen Körper zu bauen, weil der Bauplan in jeder Zelle drinsteckt. Der Mensch ist ein funktionierender Organismus und genauso ist es mit der Gemeinde. Sie ist ein Leib, sie besteht aus vielen Gliedern und jeder von euch hat die gleiche geistliche DNA. Überall steht sozusagen der Bauplan Gottes drin. Und die Frage ist, wie man hineinkommt in diesen Leib, auch das erklärt uns Paulus. Nämlich Kapitel 12, Vers 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir alle sind mit einem Geist getränkt. Also wenn man sich die Frage stellt, ab wann kehrt man zu diesem Leib dazu, ab wann ist man Glied in diesem Leib, dann sagt Paulus, man wird sozusagen hineingetauft. Und das meint jetzt nicht die Taufe, wie wir es kennen an der Ilz unten mit Wasser, sondern das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist die Grundlage der Einheit von uns Christen. Und das fand ich auch interessant, dass genau dieses Thema die Christenheit wie kein anderes Thema in zwei Lager spaltet. Weil wir glauben, wenn ein Mensch sie bekehrt, kriegt er automatisch in dem Moment den Heiligen Geist. Belege dafür sind zum Beispiel Epheser 1, Vers 13, da schreibt Paulus den Ephesern, als ihr das Wort eurer Seligkeit, also das Evangelium, gehört habt und gläubig geworden seid, seid versiegelt worden im Heiligen Geist. Also in dem Moment, wo ein Mensch sie bekehrt, Buße tut und echtes neues Leben von Gott empfängt, wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und andere gibt es, die sagen, naja, man braucht sozusagen nur zweite Erfahrung, die Geistestaufe. Und die drückt sich im Besonderen dadurch aus, dass man, wenn man die gekriegt hat, besondere Gaben hat, wie zum Beispiel die Sprachenrede. Und dann gehen die sogar so weit, jemand, der das nicht kann, schließen sie zurück. Ja gut, dann hat er nicht den Heiligen Geist und ist auch noch kein Glied am Leib Christi. Also darin besteht so der fundamentale Unterschied zum Beispiel zur Pfingst- oder charismatischen Bewegung, die das sehr stark betonen. Aber aus dem Text wird ganz eindeutig klar, die Stellung im Leib, ob du dazugehörst oder nicht, hängt nicht von deiner Begabung ab, ob du in Zungen reden kannst oder sonst irgendwas kannst, sondern es ist genau umgekehrt. Deine Begabung hängt ab von der Stellung im Leib. Kehrst du dazu, hast du automatisch Gaben des Geistes gerückt, die du einsetzen kannst. Also das können wir wirklich festhalten. Biblisch gesehen ist es so. Bekehrt sich ein Mensch, kriegt einen Heiligen Geist und damit ist er ausgerüstet. Und wenn man jetzt den Gedanken weiterdenkt, ist jeder echte Christ ausgerüstet mit Gaben. Immer, es gibt ja das Denken von vielen Christen, ja, also da gibt es jetzt zum Beispiel einen Franz oder einen Johann, die sind multibegabt, also die haben ein ganzes Gabenpaket gehabt, ich habe nichts gekriegt. Also da in der Warteschlange, als man vor Gott steht und er die Gaben ausgeteilt hat, da waren es bei mir aus. Ich bin leer ausgegangen und dann sitze ich halt da in der Gemeinde und kann nichts. Das ist auf alle Fälle nicht richtig, weil jeder, der echt gläubig ist und den Heiligen Geist gekriegt hat, ist auch ausgerüstet worden mit einer Gabe, wahrscheinlich auch mit vielen Gaben. Und wenn man jetzt den Text weiterliest, ich kann es jetzt nicht alles im Einzelnen vorlesen, dann bleibt Paulus in dem Bild des Leibes mit den vielen Gliedern. Und ich habe zwei Gründe herausgefunden, weshalb viele Christen in diesem Leib kein funktionierendes Glied sind, wo es irgendwie ein bisschen happert bei dem Thema. Und der erste Grund, das sind die Verse 15 bis 17. Da steht zum Beispiel, wenn aber der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Fragezeichen. Und dann bringt Paulus da noch weitere Beispiele. Aber was heißt das übertragen? Manche Gemeindeglieder meinen, sie haben keinen wesentlichen Beitrag in der Gemeinde zu leisten. Da sagt das Ohr, ja gut, ich bin ja kein Auge, darum gehöre ich ja nicht dazu zum Leib. Und dann fragt Paulus, ja gut, aber wenn es jetzt nur ein Auge gibt, wo bleibt dann das Gehör? Oder wenn es nur ein Ohr gibt, wo bleibt dann das Sehen? Das heißt, wenn wir unseren menschlichen Körper anschauen, dann funktionieren wir deswegen, weil jedes einzelne Glied seine Funktion im Leib einnimmt und erfüllt. Das heißt, es ist schlecht, wenn jemand hier drin sitzt und sagt, naja gut, ich kann nichts oder ich mache nichts, weil ich bin ja nicht der Frank oder ich bin ja nicht der Johann oder der Franz. Dann bleibt dein Dienst oder die Funktion, die Gott dir aufgetragen hat hier in unserer Gemeinde, unerfüllt. Und das andere Beispiel, warum es noch bei manchen irgendwie zu keiner Funktion gibt, das erklärt uns Paulus ab Vers 19 und weitere Verse. Da sagt zum Beispiel Vers 21, das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Also das ist das andere. Da gibt es also Geschwister, die meinen, sie selber sind so qualifiziert, dass sie sagen, naja gut, ich kann das alles viel besser, wir brauchen die nicht. Weil du bist nicht so geistlich, du bist nicht so qualifiziert, ich kann diesen Dienst viel besser übernehmen als du. Auch diese Einstellung ist falsch und von Gott anders gedacht. Er hat jedem von uns Gaben gegeben und jeder von euch nimmt in dieser Gemeinde, in diesem Leib eine wichtige Funktion ein. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu diesen beiden Gruppen dazugehört, weil es ist nämlich so, bevor wir uns über die Gaben jetzt noch im Genaueren unterhalten, möchte ich drei Punkte sagen, allgemeine Punkte, die mir aufgefallen sind. Wenn man sich die Texte durchliest, dann wird klar, entweder fördert man als Gemeindeglied das Werk des Herrn oder man behindert es. Man kann sozusagen irgendwie nicht neutral sein auf dem Boden der Gemeinde. Entweder du tust was für das Wirken in der Gemeinde oder du hinderst das Werk des Herrn. Es gibt keinen neutralen Boden. Der Herr Jesus sagt es selber, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das wird deutlich aus diesem Bild des Leibes. Jeder von uns hat eine einzigartige Funktion. Du bist das Auge, du bist das Gehör, du bist die Hand und so weiter. Und wenn du sozusagen deinen Platz nicht einnimmst und deine Gabe hier einbringst in der Gemeinde, dann bleibt es sozusagen unerfüllt. Und damit bist du an dieser Stelle dem Bauplan Gottes, seine Gemeinde zu bauen, stehst du im Weg. Und das ist schlecht. Das ist der eine Punkt. Entweder förderst oder hinderst du das Werk des Herrn. Zweiter Punkt, den man allgemein festhalten kann, ein jeder zählt von uns. Jeder, der hier sitzt, ist wichtig. Ganz egal, ob dein Dienst, den du tust, im Verborgenen geschieht oder ob das jemand sieht. Ist dir aufgefallen, wie schön unsere Orchideen blühen in der Gemeinde? Dass jeden zweiten Sonntag Brot gebacken bereit liegt und alles schon vorbereitet ist fürs Brotbrechen? Dass jeden Sonntag unsere Kollekte gezählt, verbucht und überwiesen wird? Dass die Homepage immer aktuell ist, unsere Predigten immer gleich online zum Download bereitstellen? Dass Kinder- und Jugendarbeit gibt, dass wir jede Woche Verkündigungen haben, musikalisch begleitet werden. Und die Liste, die kann man endlos fortsetzen. Aber Fakt ist auch, wenn sozusagen diejenigen Geschwister, die das alles tun, plötzlich aufhören, das zu tun, bleibt die Arbeit liegen. Also wenn du kneifst, deinen Platz einzunehmen, dann hinderst du das Werk Gottes an dieser Stelle und drum zählt jeder einzelne von uns. Und das Wort jeder, habe ich jetzt ungefähr schon 50 Mal gesagt in der Predigt, aber wenn ihr mal schaut in diesen ganzen Texten, da kommt es auch ganz oft vor. Das ist der dritte allgemeine Punkt. Jeder hat eine Gabe bekommen. Ich möchte euch einige Verse vorlesen. Die habe ich auch auf dem Arbeitsblatt oben links nochmal aufgeschrieben. Dann können Sie das zu Hause nochmal nachstudieren. Also, jeder hat eine Gabe bekommen. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 7, da steht, einem jeden aber von uns ist die Gabe gegeben, die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Da steht jetzt nicht direkt das Wort Gabe drin oder Gnadengabe oder Geistesgabe, aber aus dem Zusammenhang in dem Kapitel wird deutlich, dass sie Paulus hier auf die Gaben bezieht, die jeder Gläubige bekommen hat. Oder 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller durch die Gaben. Oder Römer 12, Vers, nein, stimmt gar nicht, 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber bewirkt derselbe eine Geist und teilt einem jedem das Seine zu. Und der letzte Vers, 1. Petrus 4, Vers 10, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also egal, ob du jung oder alt bist, reich oder arm, gebildet oder nicht, stark oder schwach, gesund oder krank, jeder von uns hat eine Gabe gekriegt und wahrscheinlich ein ganzes Paket von Gaben. Und die soll man hier in der Gemeinde einsetzen. Und manchmal ist es so, je länger dass man gläubig ist, vergisst man manchmal, dass man Gaben hat. Der Paulus hat einmal zu Timotheus gesagt, ich erinnere dich daran, dass du in dir die Gabe wieder neu entfachst, die du gekriegt hast durch die Auflegung meiner Hände. Oder an anderer Stelle sagt er, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben ist. Also manchmal vergessen wir Gaben, dass wir es überhaupt haben und einsetzen, manchmal vernachlässigen wir es einfach. Da weiß ich, okay, ich bin ein Evangelist und dann habe ich aber irgendwie keine Zeit, dass ich mir Menschen investiere und dann geht es irgendwie so verschüttet. Das ist also auch schlecht. Also jeder von uns hat eine Gabe bekommen und die sollten wir einsetzen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Abschnitt, wo da daneben die Kästen sind. Das ist also 1. Korinther 1, 12, die Verse 1 bis 7. Und da können wir sehr viel über die Gaben überhaupt in der Theorie, sage ich mal, herausfinden. Als Definition habe ich mir überlegt, wenn man darüber spricht, was sind geistliche Gaben, das sind, ich habe es mal so formuliert, Gaben sind Fähigkeiten, die Gott einem Christen zur Erbauung anderer Christen und zur Evangelisation von Ungläubigen gegeben hat. Das kann man vielleicht anders definieren und ist auch bestimmt nicht vollumfänglich, aber es ist einmal erste Grundlage. Also es sind Fähigkeiten, die Gott am Christen gibt und diese mal einsetzen zur Erbauung unserer Geschwister, aber auch dadurch, dass wir Ungläubige erreichen mit dem Evangelium. Also jetzt lesen wir mal die ersten sieben Verse. Über die Geisteswirkungen, oder man kann übersetzen geistliche Gaben, aber ihr Brüder will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließest zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus flucht. Da habe ich glaube ich einen Tippfehler drin. Es kann auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Das nennt er, glaube ich, einfach weggestrichen. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum Nutzen aller gegeben. Und diese gelb markierten Punkte haben alles griechische Wörter für Gaben. Ich kann kein Griechisch, aber ich habe so ein schlaues Bibelprogramm zu Hause, das ist Logos heißt es, da muss man einfach nur mit dem Mauszeiger auf das Wort hier tippen und dann wird einem da alles erklärt, woher das kommt und was das auf Griechisch heißt und wie man es nur übersetzen kann. Und da habe ich diese Wörter mal eingegeben und das ist sehr interessant. Also als erstes lesen wir da über die Geisteswirkungen oder geistlichen Gaben. Da steht griechisch Pneumatikos und das ist sozusagen, kann man übersetzen, also mit geistlichen Gaben oder vom Geist erfüllt oder Geist gehaucht oder geistlich. Das zeigt uns, dass alle Gnadengaben, die wir besitzen, durch einen und denselben Geist kommen. Deswegen ist auch nicht eine Gabe höher als die andere. Es ist ein und derselbe Herr, ein und derselbe Geist, ein und derselbe Gott. die diese Gaben in uns wirken. Das ist grün markiert. Derselbe Geist, derselbe Herr, derselbe Gott. Also Vater, Sohn und Geist, alle drei Personen des dreieinigen Gottes sind mit dir im Dienst am Wirken. Das ist doch gewaltig, oder? Und es wird schon deutlich, dass die geistlichen Gaben zunächst nichts mit unseren natürlichen Fähigkeiten zu tun haben. Was meine ich da damit? Bei der Bekehrung, das haben wir uns ja schon erarbeitet, da nimmt der Heilige Geist Wohnung in uns, er versiegelt uns und er stattet uns aus mit Gaben. Und häufig ist es so, aber nicht immer, dass die geistlichen Gaben mit deinen natürlichen Fähigkeiten gut zusammenpassen. Also der Manu, der ist ein guter Lehrer in der Grundschule und er kann hier vorne an der Kanzel gut das Wort weitergeben. Und dann gibt es vielleicht einen Erzieher, der ist im Kindergarten ein super Erzieher, aber er hat überhaupt nicht die Gabe, das Wort weiterzugeben. Also es muss nicht sein, aber oft ist es so, dass die geistlichen Gaben mit deinen natürlichen Fähigkeiten gut zusammenpassen. Also geistliche Gaben. Ist euch das aufgefallen? Vers 2 und 3. Das habe ich eine sehr interessante Erkenntnis gefunden. Dort steht, ihr wisst, dass ihr als Heiden zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Da habe ich mir gedacht, das ist interessant. In manchen charismatischen Gemeinden ist ja das Praxis, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich habe mir letztens wieder ein Musikvideo angeschaut und das war in einer sehr charismatischen Gemeinde und dann sind da Geschwister umgefallen nach hinten und haben da am Boden umeinander gezittert und haben irgendwie sozusagen, es hat so von außen ausgeschaut, wenn die Kontrolle über ihren Körper verlieren. Und da habe ich mir gedacht, ja schau, nicht alles ist von Gott. Die sagen natürlich, ja, das ist der Heilige Geist, der das in einer wirkt. Aber Paulus beschreibt dieses Phänomen, dass Menschen fortgerissen werden und die Kontrolle verlieren über ihren Körper, damit beschreibt er einen heidnischen Zustand. Und damit beschreibt er sozusagen, die Korinther, als sie noch Heiden waren, da haben die auch übernatürliche Phänomene erlebt, aber es war nicht von Gott. Also wenn Charismatiker behaupten, dass Erfahrungen wie nach hinten umfallen, sich ekstatisch am Boden wälzen und zittern am ganzen Körper vom Heiligen Geistes, muss ich da widersprechen. Es ist das Wirken eines Geistes, aber nicht vom Heiligen Geist. Weil das ist ein Kennzeichen von Götzen und ihrer bösen Geister, dass die sowas tun. Menschen fortreißen, dass sie umherwälzen. Und Paulus sagt hier, um zu prüfen, welcher Geist redet, muss man sich einfach nur anhören, was der sagt. Weil Paulus sagt, ein Geist, der Geist Gottes, nur derjenige kann Jesus Herr nennen. Und wenn es ein anderer Geist ist, dann wird er Jesus fluchen. Und das bedeutet für uns, um zu prüfen, von wessen Geistes sozusagen die Rede ist, muss man einfach nur auf den Inhalt hören. Wenn Gott verkündigt wird, wenn die Lehre passt, dann wissen wir, der Heilige Geist spricht durch diese Person. Und wenn es ihm nicht passt, dann können wir davon ausgehen, dass es ein anderer Geist ist. Also Geistesgaben. Dann Vers 4, die Gnadengaben oder auch griechisch übersetzt Charisma. Davon leitet sich ja die Bezeichnung der Charismatiker ab. Das ist halt eine Strömung innerhalb der Christenheit, die Geistesgaben durchaus mehr betonen, als das in anderen Gemeinden der Fall ist. Vielleicht muss man noch dazu sagen, ich habe mal einen guten Satz gehört, es gibt viele Gemeinden, aber es gibt nur eine Braut Christi am Ende. Und bei den charismatischen Gemeinden sind auch sicher, ich möchte ihnen nicht absprechen, dass die gläubig sind. Aber sie haben vielleicht in manchen Bereichen eine Schieflage. Also griechisch Charisma, das bedeutet Gnadengabe oder gnädiges Geschenk oder unverdiente Gabe. Und das ist auch eine wertvolle Erkenntnis, dass die Gaben, die wir haben, ob das Musik ist, ob das Predigen ist, ob das einer Gemeinde vorstehen ist, das sind Gaben, auf die wir uns nichts einbilden können und auch sollten. Wir haben diese Gaben nämlich nicht verdient. Und trotzdem schenkt sie uns Gott. Das heißt, die Gaben, die wir haben, die kriegen wir nicht als Belohnung, weil wir jetzt plötzlich nach unserer Bekehrung so heilig leben und so aufrichtig sind, sondern wir kriegen die Gaben trotz der Dinge, die wir getan haben und die wir immer noch deren. Wenn man sich da die Korinther anschaut, dann ist das wieder ein gutes Beispiel. Sie waren reich an Gaben, obwohl und trotzdem, dass sie fleischlich sind, dass sie unmündige Kinder sind im Glauben, dass es Streit gibt, dass es Spaltung gibt, sexuelle Ausschweifung, Sünde, falsche Lehre. All das kennzeichnet die Gemeinde in Korinth und trotzdem waren sie reich an Gaben. Und das rühmt eigentlich unseren Herrn, dass er so gnädig ist und uns trotzdem, so schwach wie wir sind, so unvollkommen wie wir sind, uns ausrüstet mit Gnadengaben, mit diesem Geschenk, damit wir ihm dienen können. Ja, und darüber brauchen wir uns nicht rühmen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vers 5, unterschiedliche Dienste. Da kommt ein weiterer Gedanke zum Vorschein, wenn wir über Gaben reden. Dienste, griechisch Diakonia. Davon kommt unser Wort Diakon oder Diener. Also, da sehen wir, die Gaben, die sind uns mit einem bestimmten Ziel gegeben, nämlich mit dem Gedanken des Dienstes. Wir haben die Gaben bekommen, damit wir uns gegenseitig dienen. Nicht, dass wir unsere Geschwister beeindrucken und uns selber groß machen mit den Gaben, sondern wir sollen unsere Gaben so einsetzen, dass es dem anderen dient zur Erbauung. Und das Vorletzte, den vorletzten Begriff, das ist Kraftwirkung. Energema, da kommt unser Begriff, unser deutsches Wort Energie her. Bedeutet, dass durch den Einsatz der Gaben, wenn du dienst in der Gemeinde, wird sozusagen die Kraft Gottes sichtbar und freigesetzt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir aus uns selber heraus nichts tun können. Ich möchte da auch nochmal den Herrn Jesus zitieren, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Bild des Weinstocks, das verdeutlicht uns diese Tatsache nochmal sehr genau. Wir müssen uns beim Dienen, beim Einsetzen unserer Gaben immer wieder bewusst sein, dass der Dienst und Einsatz ganz von Gott abhängig ist. Aus uns selber heraus können wir nichts tun. Die Kraftwirkungen, die sind in jedem von uns unterschiedlich, aber sie kommen von ein und denselben Gott, der alles in allem wirkt. Und das letzte Wort, das hat zu tun mit Offenbarung. Einem jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes, das kann man übersetzen mit Offenbarung des Geistes, zum Nutzen aller gegeben. Also durch die geistlichen Gaben in der Gemeinde offenbart sich das Wesen und die Macht Gottes. Man kann das ja übersetzen mit Bekanntmachung oder Verkündigung. Und das bedeutet, dass du durch deinen Dienst und die Gaben, die du gekriegt hast, Gott verkünden sollst in allererster Linie. Und ihn groß machen sollst und ihn bekannt machen sollst. Die Menschen sollen nicht vor uns stehen mit einem offenen Mund und uns bewundern, sondern Gott soll in all unserem Wirken und Dienen geehrt werden, verkündigt werden und geoffenbart werden. Also, das ist sozusagen die Grundlage, die Paulus jetzt legt, um dann entsprechend jetzt praktisch zu werden. Welche Gaben gibt es überhaupt? Da sind also jetzt die vier Texte wichtig, die ich vorher schon zitiert habe. 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Und wenn wir hier in 1. Korinther 12 bleiben, ihr habt es noch aufgeschlagen, dann können wir mal die Verse 29 bis 31 lesen. Beziehungsweise 28 bis 31. Da finden wir nämlich eine erste ausführliche Liste von Gaben, die es gibt. 1. Korinther 12, Vers 28 bis 31. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, Wundertäter, dann die Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Rhetorische Frage. Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Was ist die Antwort darauf? Nein, genau. Also, da sehen wir einen weiteren wichtigen Punkt. Alle haben eine Gabe, aber alle haben nicht die gleichen Gaben. Wir sind also unterschiedlich begabt. Das wäre jetzt sozusagen die Überleitung zum nächsten Punkt. Nicht alle Christen haben die gleichen Gaben. Und er sagt hier nur im Vers 31, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und dann kommt 1. Korinther 13, die Gabe, nach der wir alle streben sollen, ist die Liebe. Weil vieles wird aufhören, aber die Liebe, die bleibt immer. Das ist übrigens auch ein Argument dafür, dass die Lehre von den Charismatiker oder ja, von dieser Strömung nicht stimmt, dass sie sagen, ein Christ muss Zungenrede beherrschen können. Das ist auch ihre Lehre, weil Paulus sagt, ja, diese Gabe hat nicht jeder. Das könnte man als Argument anführen. Also, nicht alle Christen haben die gleichen Gaben. Genau das Gleiche steht da in Römer 12, wenn Sie mal die ganz rechte Spalte anschaut, da lesen wir auf eurem Blatt, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemandem prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Angegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Also hier wieder das Bild, was wir finden, die Gemeinde als Leib, wir die Glieder. Und wir haben untereinander nicht alle die gleiche Aufgabe, aber alle haben eine Aufgabe. Was meint Paulus da damit? Allein schon, wenn wir uns anschauen, was wir tun sollen, was der Herr Jesus zu uns sagt. Wir sollen Bibelleser sein. Damit steht und fällt eigentlich alles. Es hat mir jemand gesagt, sag mir, wie es um deine stille Zeit und dein Gebetsleben steht und ich sag dir, wie es um dich steht. Also wir sollen Bibelleser sein. Das ist die Aufgabe von uns allen. Wir sollen den Herrn bekennen, zu jeder Zeit Rechenschaft geben über unsere Hoffnung, die wir haben. Das ist auch Aufgabe von uns allen. Wir sollen die Versammlung nicht verlassen. Wir sollen im Gottesdienst dabei sein. Wir sollen beten. Ich weiß, diese Dinge, die sind uns nicht neu, aber wir sollen sie in Treue und Hingabe tun, weil das Gottes Wille ist für uns. Und es ist interessant, dem Kapitel 12 im Römerbrief stellt Paulus in Vers 1 und 2 einen ganz wichtigen Text voran. Da schreibt er nämlich, wir müssen bereit sein, jeden Tag unseren Leib darzustellen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Also die Grundeinstellung, die ist sozusagen für uns alle gleich. Und dann gibt es noch spezielle Gaben, die nicht alle haben und wiederum Gaben, die jeder von uns hat. Also zum Beispiel Dienst, hier ist es übersetzt Vers 7 mit Amt, da kann man Dienst hineinschreiben, also hat jemand einen Dienst, so diene er. Das kann jeder von uns machen. Das hat jetzt nichts mit besonders geistlichen Dingen zu tun, das kann auch sein, der Christine, ihr Dienst ist der Bürotisch da hinten. Und sie dient, Sonntag für Sonntag, viele, viele, viele Jahre. Und sie macht es gut. Und da ist sie unser Vorbild. Hat jemand die Gabe der Lehre, soll er lehren. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, außerdem haben die Frauen da schon mal raus. In der Gemeinde, aber wenn jemand die Gabe hat zu lehren, dann soll er das tun. Als nächster Punkt haben wir Ermahnung. Das ist wiederum jedem von uns gegeben. Weil Ermahnung, ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber dieses Wort Parakleo, das kann man übersetzen mit Ermutigung. Und das würde ich mir wünschen von uns allen, dass wir Ermutiger sind. Das kann jeder von uns tun, den anderen zu ermutigen. Geben, gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Das ist eine Gabe, die jeder von uns hat. Dagegen der nächste Punkt, steht jemand der Gemeinde vor. Das wird wahrscheinlich nur die wenigsten von uns irgendwie betreffen, nämlich die Ältesten. Also, es gibt Gaben, die jeder hat, es gibt Gaben, die nur manche haben von uns. Aber jeder von uns ist von Gott dazu aufgefordert, zu beten, zu geben, das Evangelium weiter zum Sagen. Ich habe mir überlegt, es gibt Geschwister, die kennen das besonders gut. Der Manu zum Beispiel oder die Familie Fenzel, das sind sehr begabte Evangelisten. Die erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. und denen Dienste wie zum Beispiel Büchertischmacher oder der Rico plant ja jetzt einen Büchertisch zu machen, das sind Dienste, die einer irgendwie besonders leicht fallen und andere, ich zum Beispiel, ich tue mich da ziemlich schwer damit, in der Stadt zum Stehen und Bücher zum Verteilen. Aber beide Gruppen sollen im Gehorsam des Herrn weiter evangelisieren und diesen Dienst tun. Aber die Begabten in diesem Punkt sollten keinen Druck ausüben auf die anderen Geschwister, die das vielleicht nicht so gut aus ihrem nicht so gut können, weil es auch nicht ihre Hauptbegabung ist. Ich habe das mitgekriegt in München, da war in einer Gemeinde, da hat es einen sehr, sehr, sehr begabten Evangelisten gegeben. Der hat viele, viele Straßeneinsätze gemacht, ist in Diskos gegangen, hat da christliche Lieder gesungen und ist voll vorangegangen, aber sozusagen einen Fehler hat dieser Bruder gehabt. Er hat seine Begabung und den Anspruch, den er gehabt hat an diese Begabung, sozusagen umgemünzt auf die ganze Gemeinde und genau das gleiche Engagement von allen erwartet und war dann enttäuscht, wenn wenig dabei waren bei den Einsätzen und auch manche, die es nicht so gut Kinder haben und sie gefürcht haben davor. Und das hat wirklich zu einer Krise in der Gemeinde geführt, weil der Bruder immer so einen Druck ausgeübt hat auf die anderen Geschwister und die da sehr gelitten haben drunter. Also das sollte nicht sein. Gut, also zu welchem Zweck sollen die Gaben in der Gemeinde eingesetzt werden? Da lesen wir uns jetzt den letzten Abschnitt durch, Epheser 4, die Verse 11 und 12, das ist rot markiert. Da schreibt Paulus wieder eine kurze Liste von Gaben und Diensten, die es in der Gemeinde gibt. Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit, jetzt kommt das Ziel, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes und dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also wozu hat Gott der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben? Zur Erbauung und Zurüstung der Heiligen. Und das sind wir, die Gemeindeglieder. Wenn wir uns jetzt unsere Ältesten beispielsweise anschauen, dann sehen wir, das sind vielfältig und in besonderer Weise begabte Männer Gottes. Aber das bedeutet nicht, dass sie in der Gemeinde alles allein machen müssen. Darum bin ich ja, wenn du das erzählt hast, Frank von der Gemeinde in Oklahoma, sind die sozusagen, glaube ich, entstehen deswegen viele Probleme, weil man sich hinterfragen kann, ist das Prinzip, einen Pastor zu haben, auf den alles fokussiert ist und der alles allein macht, überhaupt ja, von der Bibel her so zu sehen? Oder ist es nicht besser, es gibt mehrere Älteste, auf die Aufgaben verteilt sind und die wiederum ihre Gaben einsetzen mit dem Ziel, dass wir hier alle, die wir keine Ältesten sind und Gemeindeglieder sind, gefördert werden in unseren eigenen Aufgaben und Gaben, die wir haben. Das ist sozusagen das Ziel. Es soll nicht so sein, dass einer oder weniger in der Gemeinde alles machen und der Rest sich zurücklehnt und die Stühle warm hält. Also die Hirten und Ältesten in der Gemeinde sind auch die erste Anlaufstelle für dich, wenn du die in der Gemeinde einbringen möchtest. Sie nutzen nämlich ihre Gaben, um dich vor- und auszubilden, selbst Dienste dann zu übernehmen. Also ich sage euch mal, wie das gelaufen ist. Als junger Christ, da war ich früher mit dem Franz unterwegs, ihr wisst es ja, und dann hat es mal geheißen, ja, bitte bereite dich vor, ich nehme jetzt mal mit nach Jandelsbrunn zum Hauskreis. Also dann habe ich mich vorbereitet, er hat vorher besprochen und alles Mögliche. Dann war der erste Hauskreis und der Franz sagt, na gut, ist jetzt nicht völlig in die Hosen gegangen, nehme ich die nächste Mal wieder mit. Und dann bereite ich die vor und habe mich vorbereitet und so. Und 10 Minuten vor Abfahrt schreibt er, ja, ich habe leider heute keine Zeit, du musst da Lorche fahren. Also das war meine Ausbildung, die ich genossen habe. Also die Ältesten sind primär dazu da, dass man was von ihnen lernt und wir irgendwann eigenständig dann die Dienste machen können. Und das ist gut so und das ist auch richtig so. Das Ziel ist nämlich nicht, dass die Ältesten alles machen, sondern dass viele von euch sehr viel Bescheid wissen über ihre eigenen Gaben und die ja effektiv einsetzen in der Gemeinde. Jetzt gibt es zum Schluss praktische Ratschläge, nämlich 4 an der Zahl und dann sind wir auch schon fertig. Also, erster Ratschlag, Aufgabe annehmen. Aufgaben, die es gibt, annehmen. Ich möchte euch erzählen von einem Bruder, der hat von den Ältesten die Aufgabe bekommen, es ist schon länger her, Ordnung in die Predigtkassetten zu bringen. Da denkst du, was ist das für eine Aufgabe? Er sollte sie beschriften, sortieren und in ein Regal einrahmen. Und der hat das gemacht, ohne zu murren. Und dieser Bruder, der war sehr motiviert. Er hat diese Aufgabe getan, ohne zu murren. Er war bei vielen Verteileinsätzen dabei. Er war sowieso immer dabei, wenn man gefragt hat, wenn es irgendwas zum Tun gegeben hat. Dann hat er die Idee irgendwann gehabt, er macht einen Büchertisch. Daraus ist ein evangelistischer Hauskreis entstanden. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und die Leiter der Gemeinde haben diesen Bruder in allen Schritten, die er gemacht hat, immer unterstützt, ermutigt und gefördert. Und nach einigen Jahren ist er selber in die Gemeindeleitung berufen worden. Schritt für Schritt ist er in den Dienst hineingewachsen. Und wo hat es begonnen? An dem Bücherregal, wo er die Predigkassetten einsortiert hat. Das heißt also, nimm Aufgaben an. Ganz einfache Arbeiten hat er treu und in Liebe zum Herrn erledigt. Auch wenn er sich gedacht hat, na gut, das ist ja der Mensch mehr, oh, für was machen wir jetzt eigentlich die Mühe? Wir sollen bei keiner Aufgabe denken, dass sie unter unserer Würde sei, weil wir zu höheren Berufen sind. Das war schlecht. Also ich wünsche mir, wenn es in Zukunft Aufgaben gibt, egal wie klein sie sind, dass du dich ihrer annimmst. Und vielleicht kann jemand den Drucker da hinten reparieren. Zweiter Ratschlag, von Vorbildern lernen und Erfahrungen sammeln. Das ist auch wichtig. Also Timotheus, wir wissen, das war ein junger Bruder, der war mit Paulus auf Missionsreise unterwegs und dort hat er gelernt und viel gelernt. Wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht, wie man Gemeinde gründet, Strukturen aufbaut, Älteste einsetzt, Geschwister fördert, fordert, ermahnt, ermutigt und so weiter. Und ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück nach dem Abitur, wo wir dann Daniel und ich oft mit dem Franz unterwegs waren. Wir haben viel gelernt, haben in anderen Gemeinden gedient, haben gelernt, wie man Hauskreis leitet, Gottesdienstleitung macht. Der Christian hat uns beigebracht, was Jugendarbeit ist. Und das waren viele, viele Jahre wertvolle Schule, die ja noch lange nicht zu Ende sind. Und da möchte ich euch ermutigen, dass du die an Vorbilder hängst, die dich weiterbringen im Glauben. Und das gilt jetzt nicht nur für junge Leute, das gilt für alte Leute. Weil stell dir vor, mich beeindruckt immer wieder die Einstellung von Paulus. Die Thessalonicher, das war eine Gemeinde, deren Glaube, Liebe und Hoffnung und wie sie das Wort Gottes angenommen haben, dieses über Landesgrenzen hinaus bekannt geworden. Die waren wirklich, wirklich eine vorbildliche Gemeinde, die Thessalonicher. Und trotzdem sagt Paulus, sie müssen genau in diesen Bereichen, zum Beispiel der Liebe untereinander, wachsen. Für ihn hat es das nicht gegeben, dass irgendwer im irdischen Leben mal am Ziel ist und ob ich jetzt nichts mehr machen muss. Und auch für euch, die ihr schon lange gläubig seid, sagt Paulus, da ist noch viel Luft nach oben. Also halte dich an Geschwister und Ausschau danach, heute auch schon nach Geschwistern, die dich im Dienst anleiten und weiterbringen. Geh mit zu Büchertischen, zu Hausbesuchen, lass dir helfen, mal einen Hauskreis vorzubereiten oder Gottesdienstleitung zu machen. Das bringt uns weiter im Glauben. Also, und ein Vorteil ist, wenn du das tust, andere Gläubige können oft besser sehen und erkennen, wo deine Begrabungen liegen. Also wenn du gefragt wirst, kannst du mal eine Kinderstunde halten oder kannst du mal in die Jugendstunde kommen und dein Zeugnis erzählen oder kannst du mal in der Gemeinde was organisieren, bist du bereit, mal am Sonntag die Leitung zu übernehmen, dann trau dir das zu und nimm diese Aufgabe an. Also der Johannes und die Hanna, die haben jetzt die letzten Wochen den Verteileinsatz gestern organisiert und das war wunderbar. Ich habe mir gar nichts kümmern brauchen, ich habe überhaupt nichts gewusst und war völlig uninformiert, aber es war gut so, weil Raum da war, dass die jungen Geschwister oder überhaupt andere mal ausprobieren können und an dieser Aufgabe wachsen und lernen können. Das ist sehr gut. Also erster Ratschlag, was war das? Ich habe selber schon wieder vergessen. Aufgaben annehmen, dann von Vorbildern lernen. Und das dritte ist, schau nicht auf andere. Manchmal blicken wir auf andere und denken uns, Mann, so gut wie der das kann, kann ich das nie. Der kommt in der Gemeinde so gut an, der hat immer Erfolg, egal was er anlangt. Es wird immer alles gut, was der macht. Und wenn du das tust, verlierst du automatisch selber den Mut. Wenn man seine eigenen Schwächen dann anschaut, das ist also schlecht. Ich möchte ermutigen und sagen, der Herr hat dich genau so zubereitet, mit all deinen Fähigkeiten, aber auch allen Begrenzungen, die wir haben, damit du genau das tun kannst, was er für dich geplant hat. Erinnert euch, was Jesus zum Petrus sagt, als sie da am Strand spaziert sind und Petrus schaut so zum Johannes hier und dann sagt er zum Herrn Jesus, und, was ist mit ihm? Was sagt dann der Herr Jesus? Was geht's dich an, folge du mir nach. Das war eine gute Einstellung, dass man nicht auf die anderen schaut, sondern schau auf dich und den Herrn. Die andere Seite ist, man arbeitet viel, nimmt sich um möglichst viel an, macht jeden Dienst von Herzen gern und dann blickt man auf die, die nichts tun, nie irgendwo auftauchen und dann wird man innerlich irgendwie zornig und gelähmt und ja, also egal wie man es dreht und wendet, vergleichen ist immer schlecht. Also schau nicht auf andere. Und letzter Ratschlag, wage es etwas zu wagen. Ich habe da an David denken müssen, er war ein junger Bursche, kein Soldat, ein Hirte, ein Schwächling eigentlich, kein Krieger, kein Riese auf jeden Fall. Aber er hat es gewagt, im Namen des Herrn gegen Goliath zu kämpfen. Er hat gewusst, ich kann es nicht aus mir selber, aber der Herr ist mit mir und er wird mir helfen. Oder Jonathan, er hat zu seinem Waffenträger gesagt, Kim, jetzt schalten wir da die Wachen der Philister aus. Und was hat er gesagt? 1. Samuel 14, Vers 6. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch wenig oder viel zu helfen. Und diesen Mut hat der Herr belohnt. Und er wird es auch bei dir belohnen, wenn du mal was wagst in der Gemeinde und was Neues anpackst. Der Herr hat immer wieder durch Einzelne große Dinge bewirkt, weil sie bereit waren, etwas für ihn zu wagen. Nicht, weil sie so stark waren oder gleich von Anfang an so talentiert waren und begabt waren, sondern weil sie was gewagt haben. Ich habe auch vieles ausprobiert und vieles ist in die Hosen gegangen. Ich habe einmal Kinderstunde ausprobiert und habe gleich gewusst, das ist überhaupt nichts für mich, das können andere viel besser. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal was ausprobiert und dann merkt, okay, es ist nicht meine Begabung, dann gut, gibt es irgendwas anderes, was man kann. Auf jeden Fall ist ja so, und jetzt denken wir zurück an die letzte Predigt, Gottes Belohnung am Ende unseres Lebens im Himmel, da wird nicht nach Erfolg belohnt, sondern nach Treue. Und das ist das Wunderbare, was uns auch so ein bisschen den Stress und den Druck nimmt. Gott belohnt nicht nach Erfolg, sondern nach der Bereitschaft deiner Treue, die du gezeigt hast. Wir suchen zum Beispiel Mitarbeiter für die Kinderstunde, das ist immer ein Dauerbrenner bei uns in der Gemeinde. Also komm doch mal zu den Ältesten, geh mal mit in die Kinderstunde, bei welchen, die das schon länger machen, schau dir das an und machst das einmal selber. Und dann kann man schauen, ob das deine Gabe ist. Bring dein Instrument mit sonntags. Da hervorne stehen so ein Haufen Notenständer. Bring dein Instrument mit und spiel dem Herrn zur Ehre. An die Männer, beteilige dich beim Brotbrechen. Oder wenn du ein Thema hast auf dem Herzen für die Jugend, wo du denkst, es ist wichtig, dann komm auf mich zu, meld dich, wir laden dich gerne ein. Meld dich bei einem Küchenteam an, ist auch immer wieder Dauerbrenner. Bring Sonntag was zum Essen mit, das ist noch wichtiger. Noch wichtiger, bring dich selbst mit, hab Gemeinschaft mit den Geschwistern. Es gibt so viel zu tun. Und ich garantiere euch, wenn jeder was wagt von uns, dann werden wir wieder zurückkommen in dieses Feeling, was wir gehabt haben, als wir hier Gemeinde gebaut haben, ganz praktisch. Ich bin mir ja vorgekommen wie einer von den Bauarbeitern von Nehemia, in der einen Hand die Kelle, in der anderen das Schwert, bereit zu verteidigen. Diese Motivation, die würde ich mir wieder wünschen für uns alle. Also wenn Gott dich begabt hat, wird er dich auch befähigen, deinen Dienst zu tun. Und es gibt nur eine gute Nachricht, die für euch habe, der Herr überfordert dich nicht. Wir haben ja jetzt schon öfter Sätze gelesen, wie Römer 12, wo steht, Römer 12, Vers 3 zum Beispiel, da steht, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft. Gott hat jedem von uns ein bestimmtes Maß gegeben, so wie es er sich gedacht hat. Und dieses Maß passt genau zu dem, was du tun sollst. So heißt, die Messlatte von dem, was du da sollst und die Qualifikation, die Gott dir gegeben hat, die steigen auf derselben Stufe. Ja? Er überfordert dich nicht. Das Gegenteil ist, mit der man meistens nicht so viel, wie Gott uns zugedacht hat. Das ist das Problem. Gott hat genau das richtige Maß für deinen Dienst bestimmt. Und letzter Punkt für euch jetzt praktisch. Wie kann ich meine Gaben konkret erkennen? Das ist ja eine Frage, was viele Geschwister bewegt. Und die Antwort ist einfach, ich weiß, durch Bibelstudium. Darum habe ich da dieses Arbeitsblatt ausgedrückt, studiere einfach nochmal die Texte durch, bete konkret, dass der Herr dir aufzeigt, was von diesen Gaben habe ich. Dann kannst du mal einen Zettel aufschreiben, Zettel nehmen und aufschreiben, was für natürliche Eigenschaften oder Gaben du hast, was du mitbringst. Das hängt ja meistens aber nicht immer zusammen. Schreib mir auf, welche Dienste du bereits tust. Das ist auch wichtig. Welche du bereits machst, was du daran verbessern kannst, was kann ich Neues anpacken. Du kannst andere Gläubige um Rat fragen. Am besten gehst du zu den Ältesten. Wo seht ihr mich? Was für einen Dienst kann ich übernehmen? Habt ihr irgendwie was zu tun für mich? Und dann ergreif einfach mal Möglichkeiten zum Dienen. Es wird nicht so sein, dass Gott dir auf dem Silbertablett vom Himmel die Antwort bringt. Ich möchte, dass du Predigtdienst übernimmst oder ich möchte, dass du eine Bürotischau fangst. So wird es nicht laufen bei Gott. Gott offenbart uns seinen Willen primär durch sein Wort, durch Gebet und durch Rat von anderen Geschwistern. Ich möchte schließen mit einem Beispiel aus dem Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte, wo die Frau zu Jesus gekommen ist und ihn gesalbt hat. Und Jesus hat über diese Frau eine besondere Verheißung ausgesprochen. Könnt ihr euch erinnern, was hat er denn gesagt über sie? Egal wo und wann das Evangelium verkündet wird, sie wird irgendwie, über sie wird man reden. Weil, was hat er gesagt? Sie hat getan, was sie konnte. Und das würde ich mir wünschen für uns alle, dass wir tun, was wir können. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für das Vorrecht, dass du uns schwache Menschen, die mir so viele Fehler haben, gebrauchen möchtest in deiner Gemeinde, dass du Gaben verteilt hast im Überfluss, dass du jeden von uns begabt hast in vielfältigster Weise. Und wir alle ja, aneinander hängen und an einem Leib sind und wir möchten gern unsere Gaben einsetzen, dir zur Ehre, damit wir unsere Gemeinde weiter bauen können. Bitte helf uns so dabei, dass jeder von uns seine Gaben erkennt und weiß, wo sein Platz ist in der Gemeinde und helf uns auch in diesen Dingen wirklich treu zu sein, dass wir unsere Gaben nicht vernachlässigen. Helf, dass das wieder neu angefacht wird in uns. Und dass du wirklich Großes durch uns erreichen kannst, Herr. Und darum bitten wir, helf uns, was zu wagen, helf uns, Dienste anzunehmen und die Arbeiter zu sehen, die es gibt. Und gib unsere Ältesten Weisheit in der Beurteilung von den Geschwistern, wo sie Gaben sehen und wo sie sie einsetzen können. Und investieren können. Und lass uns als Gemeinde wirklich zusammenwachsen, als ein Leib hin zu dir, der du das Haupt bist, dass wir reife Christen werden und dir Ehre bereiten als Gemeinde. Amen.